sagen, ein bisschen weniger als die Hälfte. Falls das für dich bisher kein Thema war, keine Panik. Ich möchte auch ganz allgemein darüber sprechen, wie Jesus Frauen begegnet ist, ganz unabhängig davon, was für eine Rolle wir einnehmen, welche Gaben wir einbringen. Und trotzdem ist das aber ein Thema, wo ich denke, es ist schon gar nicht so unwichtig, dass wir als Frauen darüber Bescheid wissen, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Ganz egal, ob ich selbst jetzt irgendwie eine Berufung fühle, in Leiterschaft zu gehen oder zu predigen oder zu evangelisieren oder was auch immer. Oder ob mich einfach nur meine Tochter oder eine Freundin irgendwann mal fragt, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir wissen, wie sieht Gott uns als Frauen? Ist das für euch okay heute Abend? Habt ihr Lust, da ein bisschen was zuzuhören? Super. Ich denke, eines der Probleme, denen wir da begegnen, oder eines der Themen, mit denen wir konfrontiert werden, ist das Thema Bibeltreue. Was heißt es denn, bibeltreu zu sein? Was ist die Bibel? Die Bibel ist das Buch, was wir hier in gutem Deutsch übersetzt liegen haben, in der Handtasche haben, was auf unserem Nachttisch liegt. Wir wissen aber alle, dass die Bibel nicht auf Deutsch geschrieben wurde. Und wir wissen auch, dass die Bibel nicht im Jahre 2017 geschrieben wurde. Und damit haben wir schon zwei Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Ich habe ja ein paar Jahre im Ausland gelebt und habe da auch festgestellt, dass Sprache und Übersetzung gar nicht so einfach ist. Ganz abgesehen von den interkulturellen Verhaltensweisen und Dingen, die man sagt und die man nicht sagt, und Höflichkeit und ungeschriebenen Regeln, kommt auch die Frage der Übersetzung hinzu. Zwischen Großbritannien, Schottland, wo wir gelebt haben, und Deutschland gab es da einige Unterschiede. Wir haben uns da ein paar Mal richtig in die Nesseln gesetzt, weil das, was für uns Deutsche ein Wert ist, ist Ehrlichkeit. Was für die Briten ein Wert ist, ist Höflichkeit. Diese beiden Dinge passen nicht immer eins zu eins sehr gut zusammen. Und irgendwann haben wir gelernt, Höflichkeit über Ehrlichkeit zu stellen, was uns in Schottland sehr geholfen hat, da akzeptiert zu werden in der Gemeinde. Und bei Übersetzungen merkt man auch, dass man nicht jeden Satz, den man auf Englisch so sagen kann oder den ich auf Deutsch in meinem Herzen habe, nicht jeder Satz, den ich auf Deutsch in meinem Herzen habe, kann ich eins zu eins ins Englische übersetzen. Ein Wort, an dem mir das ganz deutlich wird, ist das Wort Heimat. Wie würde man das übersetzen im Englischen, Anna? Home. Home State, könnte man sagen. Home oder Home State können aber auch für viele unterschiedliche Bereiche stehen. Und dieses Wort Heimat, ich habe das mal so aus der Definition rausgenommen, der Begriff Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Es geht nicht nur um einen Ort, sondern es geht um die Beziehung, die man zu diesem Ort hat. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden. Die englische Übersetzung Home kann aber auch Haus heißen, das Heim, ein Altenheim, ein Kinderheim, Heimstatt, Wohnort, Wohnsitz. Es kann viel, viel mehr bedeuten als das Wort Heimat. Und im Prinzip, um einen Satz von einer Sprache in eine andere mit der kompletten Bedeutung zu übersetzen, bräuchte es viel mehr als nur einen Satz jeweils übersetzt in der anderen Sprache. Weil in vielen Worten, in vielen Begriffen viel mehr mitgespiegelt wird und mitgenommen wird, als wir das in der zweiten Sprache so wieder rauslesen können. Das ist nun ein Thema, mit dem wir auch konfrontiert werden, wenn es um die Bibel geht. Deswegen, wenn wir sagen Bibeltreue, dann ist die Frage, wem sind wir da treu? Sind wir der Luther-Übersetzung von 1984 treu, die auf meinem Nachttisch steht? Bin ich einzelnen Versen treu, die ich in dieser Bibelübersetzung finde? Oder schaue ich auf das große Ganze? Betrachte ich einzelne Verse, die in meiner Übersetzung so dastehen, immer im Licht des roten Fadens? dass ich prüfe, passt das zu dem Rest, der da steht? Was ist der rote Faden der Bibel, wenn es zum Beispiel um das Thema Gott und die Frauen geht? Passen einzelne Verse aus meiner Luther-Übersetzung zu dem, wie Jesus sich den Frauen gegenüber verhalten hat? Das ist eine ganz schwierige, komplexe Frage. Was ich auf meiner geistlichen Reise herausgefunden habe, ist, dass Bibeltreue für mich persönlich nicht heißt, mich an einzelnen Sätzen festzuhalten, die in meiner deutsch übersetzten Bibel stehen, sondern für mich heißt Bibeltreue, mich auf diese ganze Komplexität einzulassen und in diese Tiefe reinzugehen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, mich damit zu beschäftigen, das durchzukauen, darüber zu beten und auf den roten Faden zu schauen. Das ist das, was für mich persönlich dabei rausgekommen ist. Das ist für mich Bibeltreue. Die Bibel in ihrer Ganzheit ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen und mich nicht an einzelne Sätze zu hängen. Vielleicht ist das für einige von euch schwierig, das so nachzuvollziehen, und dann möchte ich euch super gerne einladen, auch später mit mir auf ein Stück Kuchen nochmal das Thema auszudiskutieren. Das können wir super gerne machen. Aber wir finden da verschiedene Stellen in der Bibel, wo es um die Frau geht, wo wir bei diesem Thema Übersetzung an unsere Grenzen kommen. Ich möchte das jetzt einmal ein bisschen schneller durchgehen, aber wir finden zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Wisst ihr, wie das da in der Lutherbibel beschrieben ist? Was für ein Wort steht da? Ich will dir eine Gehilfin machen. Da denke ich an Haushaltshilfe. Ich denke an Aushilfe. Das sind für mich oder für uns in unserer Kultur, das Wort Gehilfin hat für uns etwas Niedrigeres. Es hat für uns etwas, was ein bisschen unqualifizierter ist. Jemand, der ein bisschen um dich herum putzt. Das Wort Gehilfin spiegelt für uns in unserer Sprache nicht unbedingt das Positivste wider. Und es ist dann super interessant, mal nachzuschauen, was da eigentlich im Hebräischen steht. Denn das ist ja die ursprüngliche Sprache, in der dieser Text verfasst wurde. Und im Hebräischen steht dort stehen zwei Wörter. Und das eine Wort steht für Gegenüber. Ich möchte dir ein Gegenüber schaffen. Und dieses Wort, was dort benutzt wird, ist ein Wort, das ist ein Begriff, ein Teil, was immer gleichwertig ist. Ein Gegenüber ist immer etwas, was auf der gleichen Höhe steht wie ich. Es ist etwas, was zusammenpasst. Das eine ist nicht höher oder niedriger als das andere, sondern ein Gegenüber ist auf der gleichen Ebene. Und der zweite Begriff, der dort steht, ich sage es jetzt nicht im Hebräischen, weil ich sowieso falsch aussprechen würde, aber es gibt ganz tolle Bücher darüber. Wenn euch das interessiert, kann man das auch noch weiter vertiefen. Der zweite Begriff, der dort erwähnt wird, das ist nicht Gehilfin, sondern es ist eigentlich Lebensretter. Dieses Wort wird noch, ich glaube, 14, 15 Mal in der Bibel benutzt. Und es wird immer für Gott benutzt und immer in Situationen, wo es auf Leben und Tod ankommt. Also das ist die Bedeutung dieser Worte, die dort stehen. Ich will dir ein Gegenüber schaffen und einen Lebensretter. Denn Adam war vorher alleine, der Mensch war alleine. Und durch Eva gab es plötzlich Gemeinschaft. Und durch die Gemeinschaft retten wir einander. Wir sind einander Lebensretter. Dadurch, dass wir Gemeinschaft haben können, gleichberechtigte Gemeinschaft. Versteht ihr diesen Unterschied und diese Schwierigkeit, die da drin steckt, so ein Wort mit so einem einfachen deutschen Wort zu übersetzen? Eigentlich müsste unsere Bibel 10-mal so dick sein, weil eigentlich genau beschrieben werden müsste, was ist denn damit in diesem Kontext, in diesem kulturellen Kontext eigentlich gemeint gewesen? Was bedeuten diese Worte wirklich? Ein anderes Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte, wird eine Apostolin erwähnt, Junia. Und ich weiß nicht, ob es Paulus oder Petrus ist, der sagt, grüßt Junia, denn sie ist eine der großen Apostel und macht einen super guten Dienst. Als die Bibel allerdings übersetzt worden ist ins Deutsche von Martin Luther, war das ganz klar, dass das keine Frau sein kann. Und es wurde Junias daraus. In den alten Schriften, in den alten kirchlichen Schriften war immer von Junia die Rede, war das gar keine Frage, dass das eine Frau war. Und ich habe interessanterweise gerade noch mal auf meinem Handy nachgeguckt bei Bibelserver, wo diese Stelle mit Junia genau steht. Und ich habe Junias eingegeben, die männliche Form, und es nicht gefunden. Denn die Bibelgesellschaft hat dieses Jahr eine neue Luther-Übersetzung rausgebracht und sie haben wieder Junia draus gemacht. Und nicht, um sich den kulturellen Gegebenheiten anzupassen und es unserer Gesellschaft einfacher zu machen, die Bibel zu lesen, sondern weil dort im Original Junia stand. Aber sich viele damals nicht vorstellen konnten, dass es wirklich eine Frau gewesen sein könnte, die einen Aposteldienst gemacht hat. Das sind nur zwei der Beispiele. Ein dritter Bereich finden wir in den Briefen, wo ganz klipp und klar steht, die Frau schweige in der Gemeinde. Mein Bruder hat darüber nachgedacht, das als Taufvers zu nehmen. Hat er zum Glück nicht getan. Nein, das hat er nicht ernst gemeint, glaube ich. Aber also da finden wir zum Beispiel dann wiederum sehr, sehr klare Anweisungen auf bestimmte Situationen. Und da hat mir dieses Buch sehr weitergeholfen, Die Prinzessin auf der Kanzel, weil dort einmal sehr genau beschrieben wird, was waren die Situationen in den Gemeinden. Wenn da stand, die Frau schweige in der Gemeinde, dann hieß das, die Frauen durften mitkommen zur Gemeinde. Sie waren dabei. Sie hatten viele Fragen, weil für die christlichen Frauen, das war das erste Mal, dass sie überhaupt teilhaben durften. Aber sie hatten diese religiöse, diese theologische Bildung gar nicht und haben dazwischen gequatscht, haben nachgefragt. Und da wurde dann gesagt, in der Gemeinde, pscht, ihr bringt alles durcheinander. Fragt eure Männer zu Hause, die sollen das nachholen mit euch. Ihr sollt auf den gleichen Stand kommen. Ihr sollt dabei sein, aber der Gottesdienst, der Ort, wo wir uns versammeln, muss trotzdem der Ort sein, wo wir auch weitergehen können, wo es Schwarzbrot geben kann, wo wir nicht alles wieder von Null auf aufarbeiten können. Und da gab es wiederum Richtungen, wo die Frauen die Herrschaft übernehmen wollten, wo das versucht wurde umzukehren. Ich glaube, es war in Ephesus, wo dann plötzlich, ich habe das jetzt nicht mehr nachgeguckt, wie diese Bewegung hieß, aber wo es plötzlich hieß, die Frauen haben plötzlich die Herrschaft, die Frauen haben das Sagen. Und da steht, nein, die Frauen sollen sich nicht über die Männer erheben, aber die Männer auch nicht über die Frauen. Wir sind gleichgestellt, das ist okay. Und auch da, wenn man in die Übersetzung guckt, in meiner Bibel steht da in 1. Timotheus 2, ich möchte euch das mal vorlesen, wie das da wortwörtlich steht. Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Doch auch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Und vor allem, wenn sie beständig im Glauben und in der Liebe lebt. Anständig und verlässlich vor Gott. Ich war geschockt. Hier steht, die Frau wird dadurch gerettet, dass sie Kinder zur Welt bringt. Ganz ehrlich, das passt überhaupt nicht in den roten Faden der Bibel. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun, was wir hier lernen in unseren Gemeinden. Und das ist für mich ein Anlass, da mal genau hinzugucken und zu schauen, was steht da eigentlich im Urtext. Und in einigen Studienbibeln gibt es auch alternative Übersetzungsmöglichkeiten. In meiner englischen Studienbibel gibt es 4 Möglichkeiten, wie man diesen Text übersetzen kann. Und ich bin ganz gespannt, ich werde das in der Luther-Übersetzung in der neuen nochmal nachlesen, ob es da eine Anpassung gibt. Weil das ist für mich ein Punkt, wo ich jetzt theologisch, dadurch, dass ich weder Griechisch noch Hebräisch spreche, das selber nicht studieren kann, aber wo es wirklich interessant wird, sich damit auseinanderzusetzen und zu fragen, was steht da im Urtext wirklich genau? Weil dass das nicht gemeint ist, die Frau wird dadurch gerettet, dass die Kinder zur Welt bringt, das sagt mir der Rest der Bibel. Dafür muss ich nicht Theologe sein, um das zu verstehen. Ich glaube, ihr versteht, worum es mir geht, ne? Mir geht es überhaupt nicht darum, von der Kraft der Bibel irgendwas wegzunehmen oder irgendwas kaputt zu machen, sondern mir geht es eigentlich darum, ja, der Bibel ihre Kraft wieder zurückzugeben und das zu sehen, die Fülle und die Vielfalt und die Komplexität, die da drin steckt. Das ist nicht einfach eine Liste, so und so und so, das und das mache ich und dann ist alles gut, sondern es ist viel mehr als das. Es geht um Beziehung. Genau. Und der wichtigste Teil an dem ich sehe, der wichtigste Bereich in der Bibel, wo ich sehe, wie Gott zu Frauen steht, das sehe ich bei Jesus. Jesus sagt, was ihr mich tun seht, das ist das, was der Vater getan hat. Das, was er getan hat, so wie er gelebt hat, das lässt sich nicht großartig interpretieren. Ganz ehrlich, das spricht für sich. Und Jesus war da extrem radikal. Jesus hat in einer Kultur gelebt, wo man mit fremden Frauen nicht gesprochen hat. Wo die Frauen eine sehr untergeordnete Stellung hatten. Ich glaube, im Vergleich zu vielen Kulturen drumherum ging es den Frauen in Israel relativ gut und sie waren relativ hoch geachtet. Aber an Gleichberechtigung ging das noch sehr, sehr weit vorbei. Und es gab sehr feste Regeln und sehr klare Regeln, an die sich jeder zu halten hatte. Und Jesus hat sich dafür nicht interessiert. Und das finde ich total krass. Eine der Geschichten, die es für mich am allerdeutlichsten macht, ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs. Sie haben gelehrt, sie haben den Menschen von Gott erzählt. Sie sind durch das Land gereist, zu Fuß. Und damals gab es ein Nachbarvolk, die Samaritaner. Und die Juden haben sich gehasst. Denn sie haben darum gestritten, wer die wahre Religion hat. Wer glaubt an den richtigen Gott? Wer hat den richtigen Tempel? Ich habe gelesen, dass einige Zeit, bevor das hier passiert ist, dass Samaritaner den Tempelplatz verunreinigt haben, indem sie dort Totengebeine, also Leichenteile, verteilt haben. Ein Jude wäre niemals freiwillig durch samaritanisches Gebiet gegangen, um eine Abkürzung zu machen. Jesus hat das getan. Er ist zur Mittagszeit an ein samaritanisches Dorf gekommen und hat am Brunnen dort Pause gemacht. Er hat seine Freunde in den Ort geschickt und gesagt, besorgt uns mal was zu essen. Und am Brunnen saß eine Frau. Wenn man in der Wüste zur Mittagszeit zum Brunnen geht, um Wasser zu holen, dann bestimmt nicht, weil das dann am einfachsten ist, die ganzen Krüge nach Hause zu tragen. Sondern dann tut man das, um den anderen Frauen aus dem Ort nicht zu begegnen und dem Klatsch und Tratsch aus dem Weg zu gehen. Diese Frau war alleine da. Sie war zur Mittagszeit am Brunnen. Und Jesus hat sich zu ihr gesetzt. Sie war Samaritanerin, sie war seine Feindin. Es wäre völlig verpönt gewesen, mit ihr zu reden. Sie war eine Frau. Selbst wenn sie Jüdin gewesen wäre, hätte Jesus niemals mit ihr ein Gespräch anfangen dürfen. Es sei denn, er wäre ihr Bruder oder ihr Vater gewesen oder ihr Ehemann. Und er setzt sich zu ihr und er fängt an, sich mit ihr zu unterhalten. Und es ist total irre, dass er das tut, weil das hat man nicht getan. Das war total frech. Es war total unfromm. Und das Spannende ist, er fängt nicht an, sich mit ihr übers Wetter zu unterhalten oder zu fragen, Schätzchen, was kochst du denn heute? Er hat mit ihr eine theologische Diskussion angefangen. Er hat mit ihr über den Messias geredet und wo der richtige Tempel ist, wo Gott angebetet wird. Er hat sich direkt mit ihr in ein theologisches Streitgespräch begeben. Und dass sie sofort frech zurückgefragt hat und sich mit ihm auf diese Diskussion eingelassen hat, heißt für mich, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat. Das war eine Frau, die sich mit theologischen Fragen beschäftigt hat, die auf der Suche war. Sie war außerdem eine Frau, die in ihrem Ort überhaupt nicht geachtet war. Und Jesus sprach auch mit ihr darüber, dass sie verschiedene Ehemänner hatte. Und der, mit dem sie da zusammenlebte, mit dem war sie nicht verheiratet. Er hat eine Frau ausgewählt, die Samaritanerin war, die eine Frau war und die wirklich eine Ausgestoßene war in ihrem Ort. Und diese Person war die erste Person, von der wir in der Bibel lesen, mit der Jesus nicht in Parabeln oder Geschichten gesprochen hat, sondern er hat ihr auf den Kopf hingesagt, ich bin der Messias. Dafür hat er diese Frau ausgewählt. Und er hat sie zu der ersten Evangelistin gemacht. Er hat sie losgeschickt in ihr Dorf. Und sie hat die Leute aus ihrem Dorf im wahrsten Sinne des Wortes zu Jesus geführt. Noch bevor er seine Jünger großartig rausgeschickt hat, war diese Frau unterwegs und hat viele Menschen zu Jesus geführt. Sie hat Zeugnis gegeben. Sie hat in ihrem Ort erzählt, das und das hat der mir gesagt. Ich glaube, das ist der Messias. Ihr müsst alle mitkommen und ihn kennenlernen. Und Jesus hat 2 oder 3 Tage in diesem samaritanischen Dorf verbracht. Durch diese Frau sind viele Menschen zum Leben gekommen. Ja, ganz ehrlich. Was soll man da noch großartig reininterpretieren? Jesus hat einfach Tatsachen umgesetzt. Er hat es einfach gelebt. Er hat sie einfach als Mensch gesehen. Er hat sie einfach als Person gesehen, als jemanden, der auf der Suche war, als jemanden, der Fragen hatte, als jemanden, dessen Herz gebrannt hat für die Wahrheit. Und so hat er sie gebraucht. Ein nächstes Beispiel ist seine Freundin Maria und Martha, bei denen er oft zu Gast war. Sie haben sich um den Haushalt gekümmert. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, ihr Bruder Lazarus ist gestorben. Jesus hat ihn vom Tod auferweckt. Die haben eine Geschichte zusammen, die drei. Alter Falter, die haben echt was zusammen erlebt. Es waren ganz, ganz enge Freunde. Alle so um die 30. Und immer, wenn Jesus in Jerusalem war, in der Nähe, ist er in diesem kleinen Dörfchen eingekehrt. Bei diesen dreien Freunden. Und einmal saßen sie zusammen. Die Leute saßen zu Jesu Füßen und er hat gelehrt und unterrichtet. Wenn man so zu den Füßen saß, dann war man so offiziell der Schüler. Dann war man berechtigt zu lernen, zuzuhören, Fragen zu stellen. Und Maria hat sich stumpf dazu gesetzt. Und Martha, die Schwester, die wurde sauer und ging zu Jesus und sagte, was soll das? Kannst du ihr nicht mal sagen, wo ihr Platz ist, dass sie ein bisschen in der Küche mithelfen soll? Und Jesus hat gesagt, weißt du was, Martha? Maria hat sich eigentlich das Bessere ausgesucht. Setz dich zu meinen Füßen, Maria. Er hat sie eingeladen, seine Schülerin zu sein. Er hat sie eingeladen, Fragen zu stellen, theologische Diskussionen mitzuführen. Und das ist für mich einfach total stark, das zu sehen, dass Jesus darüber nicht gelehrt hat, sondern er hat es einfach umgesetzt. Er hat es einfach gelebt. Tiefe, ehrliche Freundschaften mit Frauen, wo es nicht um das Wetter ging oder Rezepte, sondern wo es um theologische Wahrheiten ging. Und das ist für mich so ein Bild. Ganz egal, was deine Gabe ist, was dein Platz ist. Wir haben das gehört von der Color Conference. Be found on the field. Auf deinem Arbeitsfeld, in deinem Lebensfeld, wo immer du stehst. Ob du Familie hast, ob du Single bist, ob du Kinder hast oder alleinstehend bist, ob du berufstätig bist oder Hausfrau. Ich sehe in der Bibel ganz klar, dass wir als Frauen ein Teil sind dieses Gegenüber. Und auf unsere ganz spezielle Art und Weise, einmal wir als Frauen insgesamt, aber auch jede einzelne von uns durch ihre Persönlichkeit, durch ihren Charakter, durch ihr Leben, spiegelt einen Teil von Gott wider. Wir wurden zu seinem Bildnis geschaffen. In seinem Bild wurden wir geschaffen. Und jede von uns bringt einen Teil davon wieder mit. Und ganz egal, wo du stehst, ich glaube, dass wir Frauen in allen Lebensbereichen brauchen. Dass wir Frauen in der Politik brauchen. Dass wir Frauen in den Kirchen brauchen, in Leitungspositionen. Ich glaube, dass wir ganz dringend Prinzessinnen auf der Kanzel brauchen. Mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Emotionalität, die auch nicht jede Frau so hat. Man kann das nicht immer klar unterscheiden. So sind Männer, so sind Frauen. Bei meinem Mann und mir ist es fast so ein bisschen umgekehrt. Der redet 10-mal so viele Worte am Tag wie ich und ist auch manchmal viel mehr Drama-Queen als ich. Wobei, das darf er nicht hören, weil das sieht er überhaupt nicht so. Würde er jetzt wieder ein Drama draus machen? Nein, überhaupt nicht. Aber es gibt nicht so 1:1 Frauen und Männer. Aber dass wir Frauen als das schwächere Geschlecht gesehen werden oder unsere Emotionalität als Schwäche gedeutet wird, das ist nicht biblisch. Sondern ist genauso wertvoll, das, was wir zu geben haben. Und ich denke, jeder junge Ehemann, der vielleicht bei der Hochzeit noch gedacht hat, ach, na, ich bin hier der Stärkere in der Beziehung, der wird seine Meinung spätestens nach der Geburt des ersten Kindes ändern und sagen, okay, bin doch froh, dass es nicht umgekehrt war, die Rollenverteilung. Und ich sehe in uns Frauen eine Stärke und eine Bereitschaft, für andere zu kämpfen, für andere einzutreten, für die Menschen, die uns lieb und wichtig sind, wie so eine Löwin. Und für Gerechtigkeit einzustehen Und ich glaube, dass das unsere Berufung ist, die Menschen um uns herum wahrzunehmen als Menschen, für sie da zu sein, zuzuhören, sie ernst zu nehmen. Ganz egal, ob du Politikerin bist oder an der Supermarktkasse sitzt. Ganz egal, ob du Pastorin bist oder Reinigungskraft, ob du Lehrerin bist oder Hausfrau. Es ist völlig egal, wo du arbeitest und wo du deinen Platz findest. Es hat nichts damit zu tun, wie Gott dich sieht oder wie wertvoll du bist oder wie er dich gebrauchen möchte. In jedem Feld, in jeder Lebensphase ist irgendwo Platz für dich, mit deinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit. Ich weiß, dass mir das sehr schwer gefallen ist, als ich mein Leben so um Stinkewindeln und Stilleinlagen und volle Spülmaschinen drehte, dass ich gedacht habe, oh Gott, soll ich mit meinem Leben anfangen? Ich komme hier irgendwie gar nicht aus der Wohnung raus mit frisch gewaschenen Haaren und irgendwie soll das jetzt alles gewesen sein, den Rest meines Lebens irgendwie dreckige Popos abputzen so und habe ein bisschen Panik gekriegt. Aber ich habe gemerkt, das war eine Lebensphase und das war wichtig, dass ich da echt meine Energie und meine Liebe reingesteckt habe. Aber es war nur ein kleiner Teil und ich kann so vieles sein als Frau und es macht mir total viel Spaß. Und ich möchte dir außerdem mitgeben heute Abend, dass so wie Jesus diese Frau am Jakobsbrunnen gesehen hat, mit ihrer Geschichte, mit ihrem Schmerz, so eine Ausgestoßene zu sein, mit ihrer Einsamkeit, aber auch mit ihren Fragen. Er hat sie einfach als Person, als Mensch ernst genommen. Und genau so möchte er dir begegnen heute Abend. Und er möchte sich neben dich setzen und mit dir Smalltalk machen. Und vielleicht auch ein bisschen weniger Smalltalk und ein bisschen mehr über die großen Themen des Lebens reden. Und er möchte deine Fragen ernst nehmen. Deine Enttäuschung, die du vielleicht mitbringst. Wo du vielleicht in einigen Bereichen in deinem Leben gedacht hast, hätte ich mir anders vorgestellt. Und ich glaube, dass fast jeder von uns sowas mitbringt. Und er hört sich das an. Und er nimmt dich ernst. Und er liebt dich. Und er möchte dir sagen, wie leid es ihm tut. Ich habe diese Woche selber erlebt, dass ein Traum, den ich hatte, kaputt gegangen ist. Und trotzdem stehe ich heute Abend hier und sage euch, wie gut Gott ist. Und wie sehr er uns liebt. Weil ich weiß, dass es auch jemand anderen gibt. Und sein Ziel ist es, uns bitter zu machen. Sein Ziel ist es, unser Herz zu zerstören und unser Herz hart zu machen, uns Dinge zu rauben, uns Träume wegzunehmen, damit wir vergessen, wer wir sind. Damit wir vergessen, dass wir seine geliebte Prinzessin sind. Damit wir vergessen, wie sehr er uns liebt. Und anfangen, das zu hinterfragen. Aber er ist da und er liebt dich und er sieht dich und er interessiert sich für dich. So wie sich ein Vater für seine geliebte kleine Tochter interessiert. Du bist seine Prinzessin. Und ich möchte euch jetzt einladen, noch ein Lied zu singen. Ich möchte euch auch einladen, dazu nochmal aufzustehen. Ganz egal, ob ihr das Lied kennt oder nicht. Streckt euch nochmal aus. Stellt euch hin und nach dem Lied werde ich nochmal nach vorne kommen und ich möchte euch nochmal einladen, auch einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Das mache ich gleich. Ihr dürft euch nochmal kurz hinsetzen. Und ich möchte dir heute Abend nochmal die Gelegenheit geben, wenn du das Gefühl hast, dass du da selber so eine Enttäuschung mitbringst oder einen Schmerz. Ganz egal, was das ist, ob es um deine Lebenssituation geht oder ob dir das auch begegnet ist in deiner Rolle als Frau, dass das für dich Schmerzen mit sich gebracht hat, dass dir Dinge geraubt worden sind, dass du das Gefühl hattest, nicht genug zu sein, weil du ein Mädchen warst oder eine Frau, dass dir Dinge verwehrt worden sind. Vielleicht sind aber auch Träume in deinem Leben zerbrochen und du musst irgendwie wieder neu anfangen. dann möchte ich dich einladen, das heute Abend so vor Jesus zu bringen und ihm das einfach hinzulegen. Zu sagen, Jesus, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und ich bitte dich einfach, dass du mein Herz mit deinem Frieden füllst und dass du da Heilung schenkst, neue Freude, neue Visionen, neue Träume. Möchte ich dich dazu einladen. Ich möchte dich jetzt einmal bitten, dass du deine Augen schließt. Das ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Und wenn du das bist, wenn du das so empfindest, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Dann möchte ich für dich beten. Super, ganz viele melden sich. Toll. Gut, ich möchte für euch beten. Vater, du siehst jede einzelne von uns. Du siehst, mit was für einem Rucksack wir heute Abend hierher gekommen sind. Was wir an Fragen mitbringen. Was wir an Begabung, an Potenzial mitbringen. Du siehst aber auch unsere Enttäuschungen, unsere Schmerzen, unsere Verletzungen. Und Vater, ich danke dir, dass du jede einzelne von uns so sehr liebst, dass du unsere Geschichte kennst, dass du uns mit deiner Liebe, mit deiner Gnade durchfließen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für das, was du für uns bereithältst. An Heilung, an Frieden, an Freude, an Kraft, an Dingen, die du uns Gutes tun möchtest, aber auch an Themen, wo wir die Möglichkeit haben, unsere kleine Welt zu verändern. Und Vater, ich bitte dich für jede einzelne Frau, die sich gemeldet hat oder die sich vielleicht auch nur im Herzen gemeldet hat. Ich bitte dich, dass du uns mit deinem tiefen Frieden füllst, dass du uns mit deiner Kraft füllst, dass wir ganz neu unser Potenzial entdecken, dass wir lernen, uns durch deine Augen zu sehen, dass wir begreifen, was unsere Identität ist in dir. Ich danke dir unendlich dafür, dass du jede einzelne von uns so wunderbar gemacht hast. Ganz unterschiedlich, ganz speziell. Und so segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte aber jetzt auch noch mal andere Frauen einladen oder vielleicht betrifft das einige von euch auch doppelt. Ich glaube, dass hier heute Abend Frauen sitzen, die diesen Jesus, von dem ich heute Abend erzählt habe, so noch nicht kennengelernt haben. Vielleicht hattest du immer dieses Bild von Gott im Himmel mit dem erhobenen Zeigefinger und vielleicht der Liste, wo er genau abhakt, was du alles richtig, was du falsch gemacht hast. Und vielleicht hast du heute Abend verstanden und zum ersten Mal gehört oder auch wieder neu gehört, dass es Gott vor allem darum geht, in einer tiefen Beziehung zu dir zu stehen. Dass er Freude und Kraft in dein Leben bringen möchte. Dass er wie ein Vater ist, der sich einfach an deiner Existenz freut, ohne dass du irgendwas Besonderes dafür tun musst. Der dich einfach so liebt, wie du bist. Und der dir deine Schuld vergibt. Der deinen Schmerz heilen möchte. Wenn das für dich ganz neu ist heute Abend und du sagst, wow, das hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein, aber wenn die Bibel von diesem Jesus erzählt und wenn ihr hier diesen Jesus erlebt habt, dann möchte ich den kennenlernen. Dann möchte ich das nicht einfach so stehen lassen, sondern dann möchte ich einen Schritt auf dich zugehen. Und in der Bibel steht, dass da, wo wir ihm entgegenlaufen, da rennt er uns entgegen, nimmt uns in den Arm. Und ich möchte euch nochmal bitten, eure Augen zu schließen. Und wenn du das heute Abend bist und du sagst, diesen Jesus, den kenne ich nicht oder ich habe ihn mal gekannt, aber ich bin ganz weit von ihm weg und ich möchte ihn neu kennenlernen und möchte einen Schritt auf ihn zugehen, dann kannst du das dadurch deutlich machen, dass du deine Hand hebst und für dich selbst so ein Zeichen setzen. Wenn du das bist, dann darfst du jetzt deine Hand heben, dann möchte ich für dich beten. Dankeschön, super. Ja, Vater, du siehst jede einzelne Frau, die dich heute Abend neu kennengelernt hat und die dir entgegenkommen möchte. Und ich danke dir, dass du das so sehr liebst, wie ein Vater, der sein Kind verloren hat und der neu eine Beziehung aufbauen kann. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du diesen Frauen hilfst, immer mehr zu verstehen, wie unendlich du sie liebst, wie viel Potenzial du in sie hineingesteckt hast, wie unendlich groß deine Liebe zu ihnen ist, deine Gnade, deine Freude an ihnen. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du sie begleitest, dass du ihnen entgegenkommst auf dem Weg, wo sie dich kennenlernen wollen, wo sie dir begegnen wollen. Dass du ihnen wunderbare Menschen an die Seite stellst, die ihnen helfen, zu verstehen, wer du bist und die sich mit ihnen auf die Reise machen. Und ich möchte auch euch segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit haben. Ihr dürft noch mal wieder aufstehen. Wir wollen noch mal zusammen singen. Und wir wollen noch mal so wirklich, ja, in Gottes Gegenwart kommen. So nennen wir das hier in der Gemeinde, dass wir einfach Zeit mit ihm verbringen. Dass wir von seiner Größe und seiner Herrlichkeit singen, aber das auch nutzen, dass er in unser Herz spricht in dieser Zeit. Und wenn dich das berührt hat heute Abend, dann wollen wir dir auch noch die Gelegenheit geben. Hier an der Seite stehen wir mit verschiedenen Frauen zur Verfügung, um nochmal mit dir unter vier Augen zu sprechen, um nochmal ganz persönlich für dich zu beten, wenn du das möchtest. Dann darfst du die Zeit jetzt gerne nutzen oder auch nach der Veranstaltung noch auf uns zukommen.